Am 30. April 1943, in den frühen Morgenstunden um 4.30 Uhr, wurde Operation Mincemeat von einem U-Boot der Briten zu Wasser gelassen. Nun, Mincemeat bedeutet auf Deutsch Hackfleisch. Das war der Titel der Operation. Es sollte eine der größten Täuschungsmanöver des gesamten Zweiten Weltkrieges gegen Hitler sein und es sollte als solches in die Geschichtsbücher eingehen. Nun, was war geschehen? 1942 und 1943, in dem Winter, hatte die 6. Armee in der Schlacht von Stalingrad verloren. Die 6. Armee, die ist untergegangen. Und nun wollten die Alliierten, besonders die USA und die Engländer, die Briten, eine zweite Front gegen Deutschland im Westen beginnen und von dort gegen die Wehrmacht starten. Sizilien schien der beste Ort zu sein, wo man damit starten könnte. Es sollte das größte Landungsunternehmen der Geschichte bis dato sein, mit 3.000 Schiffen, Schlachtschiffen, Flugzeugträgern, 3.500 Flugzeugen, 600 Panzern, 180.000 Soldaten. Das ganze Problem war, dieses riesige Manöver würde die deutsche Wehrmacht beobachten und es würde nicht unentdeckt bleiben und die deutsche Wehrmacht würde sich vorbereiten auf dieses Manöver. Winston Churchill, er sagte, nur ein Trottel wird nicht erkennen, dass es Sizilien ist. Alle wüssten es. Nun, dann begann jemand vom Geheimdienst der Royal Navy aus England, Leutnant Commander Evan Montagu, mit einem gewagten Plan. Sein Plan war, die Deutschen in die Irre zu führen. Sie wollten die Wehrmacht glauben lassen, dass sie zwar eine Invasion planten, aber diese Invasion gegen Sizilien und gegen Sardinien und Griechenland vortäuschen, nicht gegen Sizilien. Und es sollte so echt wie möglich aussehen, allerdings an einem anderen Ort sollte die Invasion stattfinden. Und dieser Operation gab man den Namen Husky. Und sie sollte so echt wie möglich stattfinden und wurde auch so genannt, aber es war die Operation, die nach Sizilien ging, nur sie täuschten alles vor. Nun, sie planten, eine Leiche mit gefälschten Dokumenten über dem Meer abzuwerfen, die den Schein erweckte, dort zufällig abgestürzt zu sein. Und die Dokumente, die in dieser Aktenmappe seien, hoffte man, dass sie in die Hände der Deutschen gelangten, und schlussendlich Hitler überzeugten, dass die Alliierten Griechenland angreifen und Hitler seine Flotte aus Sizilien zurückzieht. Ein gewagter Plan. Nun, die Briten wussten, dass die Deutschen wussten, dass die Briten wussten, dass geheime Dokumente mit geheimen Dokumenten fliegt man nie über Feindesland. Niemals. Sie kannten sehr gut das Denken ihrer Feinde. Also mussten die Briten einen anderen Plan entwickeln und so dachten sie, okay, der Atlantik dort abzustürzen wäre die beste Idee. Sie brauchten eine Leiche, irgendeinen, der ein Offizier sein könnte, nicht zu alt und nicht zu jung, keine Angehörigen hat und selbst einen deutschen Pathologen davon überzeugen konnte, dass dieser Leichnam ertrunken sei. Nun, nach vielen Wochen intensiver Suche wurde ein 34-jähriger Mann gefunden, der wegen der Einnahme von Rattengift eine Lungenentzündung bekommen hatte und verstorben war. Er bekam eine falsche Identität, Papiere. Er trug den Namen Major William Martin, Royal Marines. Nun, damit seine Identität so wirklich glaubhaft gemacht wird, legten sie in seine Aktentasche, die an seiner Hand gekettet war, Bilder von einer Verlobten. In Wahrheit war das eine Sekretärin vom MI5. Sie legten Liebesbriefe hinein, einen Brief, der scheinbar von seinem Vater käme, der seine Unzufriedenheit über die Auswahl der Braut zum Ausdruck brachte. Sie legten abgerissene Theaterkarten, überfällige Rechnungen, einen erbosten Brief von einem Bankier aus London, weil das Konto mit 79 Pfund überzogen war. Und schließlich legten sie jede Menge Briefe von und an hochrangige Offiziere, die diese Echtheit der Operation Husky vortäuschen sollten und den falschen Ort, nämlich Sardinien und Griechenland, vorgaben. Nun, es war in den Morgenstunden am 30. April 1943. Der Kapitän des U-Bootes, er las den Psalm 39 und einige Worte aus dem Common Book of Prayer. Und um 4.30 Uhr wurde der Leichnam von Major Martin zu Wasser gelassen. Und die Flut sollte ihn an die Küste von Spanien treiben. Und in der Tat, um 9.30 Uhr wurde er am Strand von einem Fischer entdeckt. Alles lief ordnungsgemäß, wurde gemeldet. Die spanischen Behörden meldeten sogar den Absturz an die Briten. Die Briten forderten die Unterlagen zurück. Allerdings, und das hatten die Briten gehofft, hatten die deutschen Spione einen Blick in die Aktentasche geworfen und alles fotografiert, dem Geheimdienst nach Berlin gemeldet und die hatten den Köder geschluckt. Hitler konzentrierte sich auf Sardinien und Griechenland. Er zog fast alle Kräfte aus Sizilien ab. Und knapp 9 Wochen später startete diese große Operation Husky am 9. Juli 1943. Und die Alliierten, sie marschierten in Sizilien ein und konnten fast ungestört die gesamte Insel einnehmen. Es war ein riesig großes, angelegtes Täuschungsmanöver, mit so vielen Details, damit der deutsche Geheimdienst tatsächlich glauben soll, und es kostete Hitler mehrere Divisionen. Der Kampf, der war auf dem Schlachtfeld zwar noch da, aber es war so gut wie kein Kampf. Es fiel fast kampflos, weil alles war in der Arena der Gedankenwelt mehr oder weniger schon entschieden. Die Alliierten, sie wollten Einfluss nehmen auf das Denken, und zwar wie die Deutschen über dieses Manöver der Alliierten dachten. Und es war ihnen gelungen. Nun, das Denken, wie jemand denkt, beeinflusst all unser Tun. Es hat große Auswirkungen. Denn alles, was wir tun, wird von unserem Denken gesteuert. Und das erleben wir sogar als Gläubige. Der Kampf nach außen, der wird in unserem Denken gewonnen oder verloren. Und als Gläubige müssen wir sehr wachsam sein, was wir denken, wie wir denken. Nun, heute werden wir uns die Arena der Gedankenwelt ansehen. Und zwar wollen wir uns ansehen, dass verändertes Leben mit einem veränderten Denken beginnt. Und ihr dürft gerne Römer Kapitel 12 aufschlagen. Ich werde die ersten 3 Verse lesen, allerdings überwiegend nur auf Vers 2 heute Morgen eingehen. Römer Kapitel 12, die ersten 3 Verse. Paulus, er schreibt dort: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Dieser Abschnitt, diese Verse, nun ist, man könnte sagen, das Herzstück der Veränderung. Diese Verse sind ein Schlüsselabschnitt, wenn es um Heiligung geht. Und schaut nochmal in Vers 1, an wen Paulus hier spricht. Er sagt, ich ermahne euch, ihr Brüder. Er spricht von Gläubigen, von Geretteten. Diese Verse, sie sind wie ein Scharnier. Sie deuten auf das, was vorher war und auf das, was kommt. Römer, in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefes, hat Paulus über die Notwendigkeit der Errettung gesprochen. Wir erinnern uns daran, Kapitel 1 beginnt mit dem gefallenen Zustand der Menschen. Jeder ist ein Sünder, da ist keiner, der gerecht ist vor Gott. Und dann geht Paulus über und zeigt, dass wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus und Vergebung bekommen und Frieden mit Gott. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Römer 8, sein Geist wohnt in uns. Und nun hier, ab Kapitel 12, wechselt, könnte man sagen, der Inhalt, weil Paulus berichtet nun über die Auswirkungen der Errettung. Nun, wir sind gerettet. Wie wirkt sich nun die Errettung auf das praktische Leben aus? Und in Römer Kapitel 8, Vers 29, da fasst er es kurz zusammen und sagt, das Ziel ist, dass wir dem Ebenbild Jesu gleichgestaltet werden. Veränderung in sein Ebenbild geschieht schrittweise. Veränderung in das Bild des Sohnes geschieht von innen nach außen. Die Arena des Kampfes der Heiligung ist die Gedankenwelt. Und Jesus hat immer wieder betont, dass unser Denken, was in uns vor sich geht, das Herzstück unseres ganzen Seins ist. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, du bist mehr als die Summe deiner Taten. Das, was du sagst, das, was du tust, das ist sichtbar für alle, die um dich herum sind. Und sie sehen nur auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Nun, Gedanken lassen sich gut verstecken. Die anderen sehen sie nicht. Niemand hat ein Fenster hier oben an der Schläfe, wo man sieht, was er gerade denkt. Zu deiner Gedankenwelt hat niemand Zugang, außer Gott und du selbst. Die Gedankenwelt ist der geheimste Ort. Niemand kann in diese Arena hineinschauen. Dort, wo unser Denken abläuft, dort, wo unsere Wünsche geschmiedet werden und dort, wo unsere Emotionen heiß laufen. Und deswegen ist das echte Thermometer deiner geistlichen Gesundheit deine Gedankenwelt. Wer du wirklich bist, ist das, was in deinen Gedanken vor sich geht. Und willst du wissen, wer du wirklich bist? Dann nimm dein Gedankenleben unter die Lupe. Sprüche 27, 19 sagt, wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, das heißt, wie man sich im Wasser das Gesicht sieht und es zeigt das Gesicht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Das Herz des Menschen zeigt, was der Mensch ist. Wer du wirklich bist, ist das, was in dir vor sich geht, wenn niemand hineinschaut. Was du denkst über Gott, über dich selbst, über deinen Bruder und deine Schwester. Aber all dieses verborgene Denken kann nicht für immer verborgen bleiben. Jesus sagt, dass ein schlechter Baum keine gute Früchte hervorbringen kann. Das heißt, wenn in dir sündige Gedankenmuster immer wieder vor sich gehen, dann werden sie sichtbar werden eines Tages. Wenn du sündige Gedanken wie in einem Brutkasten nährst und pflegst und sie immer warm hältst, nun, dann wird an der Frucht sichtbar, was drinnen ist, früher oder später. Sündige Gedanken sind wie Feuer. Und Sprüche 6, 27 sagt, kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass sein Kleid Feuer fängt, in Brand gerät? Das ist unmöglich. Du kannst dein Denken verbergen, aber es wird irgendwann sichtbar, was drinnen ist. Man kann eine Sektflasche nicht unendlich lang schütteln. Früher oder später knallt der Korken und es kommt heraus, was drin ist. Nun, die erste Wahrheit, die Paulus uns lehrt, ist, dass Heiligung einen Feind hat. Nun, vielleicht hast du dich schon gewundert im Wochenblatt, dass die Gliederung dreimal mit Heiligung beginnt. Heiligung hat einen Feind, Heiligung hat einen Antrieb und Heiligung hat ein Ziel. Nun, das Hauptverb, das zentrale Wort, die Betonung, die Paulus hier setzt, ist in Vers 2 auf werdet verwandelt. Darum dreht sich alles. Aber was Paulus mit Verwandlung meint, ist in der Tat die Heiligung. Das heißt, das Verwandeltwerden in das Ebenbild Christi. Deswegen sind die Gliederungspunkte immer mit Heiligung überschrieben. Schaut in Vers 2 noch einmal hinein. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Nun, Paulus macht deutlich, Heiligung hat einen Feind, nämlich die Maßstäbe dieser Welt. Die Schlachter übersetzt hier diesem Weltlauf. Elberfelder sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Die Menge sagt, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit. Die Zürcher sagt, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Die NEÜ sagt, überträgt es und sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Und das griechische Wort ist Aion, vielleicht hast du schon mal gehört, es spricht von einer Zeitspanne, es spricht von einer Ära. Und Paulus, er meint hier in diesem Vers, die gegenwärtige Ära, das gegenwärtige Zeitalter im Gegensatz zum zukünftigen Zeitalter, das noch kommen soll. Und die Schrift macht so deutlich an anderen Stellen, dass die Kinder dieses Zeitalters sind die Ungläubigen. 2. Korinther 4,4 macht deutlich, dass der Gott dieses Zeitalters ist Satan. Und er hat den Ungläubigen die Sinne verblendet. Sie sehen nicht. Sie haben blinde Sensoren. 1. Johannes sagt, diese Welt, diese Weltzeit vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen des Herrn bleibt, der bleibt in Ewigkeit. Nun, und Paulus sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das Wort hier bedeutet in eine Form gießen oder anpassen. Es wird noch einmal in 1. Petrus 14 gebraucht, wo Petrus genau dasselbe sagt. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht an den Begierden, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Und Paulus macht deutlich, Heiligung hat einen Feind. Und zwar die Denkweise dieser Welt, die Maßstäbe dieser Welt. Und Paulus macht in diesem Vers eine Gegenüberstellung. Hast du es gesehen? Er sagt, er spricht von dieser Welt, von diesem Weltlauf und stellt den Willen Gottes gegenüber. Die beiden sind unvereinbar. Die beiden sind immer gegensätzlich. Das Denken dieser Welt ist entgegensätzlich dem Willen Gottes. Die Maßstäbe dieser Welt sind dem neuen Leben in Christus völlig fremd. Und deswegen sehen wir im Neuen Testament immer wieder dieses Prinzip von Ablegen und Anziehen. Das alte Denken ablegen, das neue Denken anziehen. Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir in diese Denkweise der Welt hineingeboren werden. Nun, wie sieht diese Denkweise der Welt aus? Vielleicht fragst du dich das auch. Nun, wir brauchen nicht weit gehen, sondern im Römerbrief einfach ein paar Kapitel nach vorne. Und ihr dürft gerne Römer Kapitel 1 aufschlagen. In Römer Kapitel 1, da beschreibt Paulus die Denkweise dieser Weltzeit. Vers 18, schaut euch das an. Er spricht von Gottlosigkeit, von Ungerechtigkeit. Sie unterdrücken die Wahrheit. Vers 22. Er sagt, die Denkweise dieser Welt ist, man hält sich selbst für weise. Oh, spannend. Vers 22. Die Denkweise dieser Weltzeit ist geprägt von Begierde, von sexueller Unreinheit, von widernatürlichen sexuellen Leidenschaften. Vers 25. Die Denkweise dieser Welt ist geprägt davon, dass man die Wahrheit mit der Lüge vertauscht, dass man dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst gibt, erweist anstatt dem Schöpfer selbst. Vers 28, verdrehtes Denken. Vers 29, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, Gerüchte verbreiten. Vers 30, die Denkweise dieser Weltzeit ist Verleumdung, Gottesverächter, frech, übermütig, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Vers 31, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. In Matthäus 15, Vers 19, da zählt Jesus einen ähnlichen Katalog auf. Der ist nicht so lang wie dieser bei Paulus. Aber was Jesus deutlich macht, ist, er sagt, aus dem Herzen, aus dem Innersten, kommt all dies hervor. Wir werden in diese Denkweise hineingeboren. Man könnte sagen, sie ist uns ab dem Tag unserer Zeugung, sitzt uns das in den Gliedern, in den Knochen, im Herzen, im Wesen, auch bei dir. Und vielleicht habt ihr gesehen, dass diese Dinge, die hier beschrieben werden, nicht nur Taten sind, sondern es sind Gedanken. Und beides verunreinigt den Menschen, sowohl die Taten wie auch die Gedanken. Epheser 2,2 sagt, dass wir genauso gelebt haben. Paulus sagt dort, ihr wart genauso, habt genauso gelebt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und ihr habt alle den Willen des Fleisches getan. In Galater 1, Vers 4, da sagt Paulus, dass Christus uns aus diesem bösen Weltlauf, also dieser Zeit, herausgerettet hat. Nun, als Gläubige leben wir noch in diesem Weltlauf, in dieser Zeitspanne, in dieser Äon, aber wir gehören nicht mehr da hinein. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und Paulus sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an, auch wenn ihr in dieser Welt lebt. Heiligung hat einen Feind, und zwar die Maßstäbe dieser Welt. Die Arena, wo dieser Kampf ausgetragen wird, ist deine Gedankenwelt. Das zweite Problem ist nicht nur, dass wir hineingeboren werden, sondern selbst als Gläubige, nachdem wir gerettet wurden, haftet uns diese Denkweise manchmal an wie eine Klette. Sie klebt einfach gerne dran. Und das ist der Grund, dass Paulus sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Nun, wir leben 24/7 im Feindesland, im Hoheitsgebiet des Fürsten dieser Welt. Und alles, fast alles, womit wir uns beschäftigen, ist geprägt von diesem Fürsten. Die Filme, die du dir anschaust, die Werbung, die du liest und die dich berieselt, die Gespräche mit Ungläubigen. 24/7 prasselt diese Denkweise, man könnte sagen, wie saurer Regen auf dich herab. Und will das ersticken, was Gott gepflanzt hat. Und sogar als Gläubige stehen wir in der Gefahr, uns von dem Denken dieser Welt wieder angezogen zu fühlen. Und deswegen diese vielen Warnungen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes, bei Jesus. In Matthäus 13, da beschreibt Jesus einen Boden, der das Evangelium gehört hat. Und irgendwie positiv reagiert hat, aber keine Frucht bringt. Und er sagt, und Jesus sagt, und er gebraucht dasselbe Wort, Weltzeit. Und er sagt, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit, die Sorge dieses Äons, dieser Herrschaft und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Nun, das heißt, die Maßstäbe dieser Welt werden übernommen. Das heißt, die Maßstäbe dieser Weltzeit sind größer wie die Weltzeit, die noch kommen wird. Nun Frage, wo wird dieser Kampf ausgetragen? Habt ihr es gesehen? Die Sorgen dieser Welt. Und wo stehen die? Im Herzen. Wo werde ich getäuscht über den Betrug des Reichtums? Im Herzen, in der Gedankenwelt. Und wir finden im Neuen Testament noch ein Beispiel, ein sehr trauriges Beispiel, wo Paulus über Demas genau das sagt. Und er sagt, Demas hat die jetzige Weltzeit, exakt dasselbe Wort, Demas hat die jetzige Weltzeit lieb gewonnen. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Jakobus 4, 4 sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Diese zwei Weltanschauungen, die sind unvereinbar. Nun wollen wir weitergehen in Römer 2 und wir wollen feststellen, dass der Kampf nach außen im Inneren geschlagen wird. Lasst uns noch einmal Vers 2 lesen. Zurück in Römer Kapitel 12, Vers 2, da sagt Paulus, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, Heiligung hat einen Antrieb. Und was treibt die Heiligung an? Erneuertes Denken. Nun, Paulus macht hier deutlich, wie Heiligung geschieht. Nun, Heiligung ist nicht irgendwie ein emotionales Erlebnis. Heiligung ist nicht etwas, was plötzlich über dich kommt und du fühlst dich so unglaublich und es verändert dich. Nein, was dich verändert, ist das Denken, die Gesinnung. Vor der Errettung habe ich getan, was mir wichtig war. Durch die Errettung will ich tun, was Gott wichtig ist, nämlich seinen Willen. Nun, in diesem Abschnitt müssen wir ein bisschen länger verweilen. Und das Erste, was wir sehen, ist, Verwandlung ist grundlegend. Dieser eine Vers, man könnte wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange darüber predigen. Es gab einen Mann in den Niederlanden, Wilhelmus Abrakel, der hat im 17. Jahrhundert gelebt. Und er hat ausgehend von diesem Vers ein Werk aufgestellt mit 4 riesigen Bänden, also 4 ganze Bände, nur ausgehend von diesem Band. Und der Titel heißt von De Redeljek Gottdienst, keine Ahnung, irgendwie holländisch. Das heißt, über den wohlgefälligen Gottesdienst, den wir tun. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, das Erste, was wir sehen, ist, die Verwandlung ist grundlegend. Sie ist elementar. Lasst euch verwandeln. Das griechische Wort ist Metamorpho. Nun, habt ihr bestimmt schon mal gehört, nicht wahr? Wir kennen aus dem Deutschen das Wort Metamorphose. Nun, besonders jetzt im Sommer, wenn wir durch die Natur herumlaufen und uns die Natur anschauen, da ist eine schwarze Raupe, die auf einer Brennnessel herumkriecht und die Blätter abfrisst. Und wenn das Leben dieser Raupe sich dem Ende neigt, dann hängt sich die Raupe irgendwo an einen Ast und verpuppt sich. Nun, es sieht so aus, als wäre sie gestorben. Aber innerhalb von 10 bis 14 Tagen findet die, man sagt es tatsächlich so, die Metamorphose statt. Das heißt, die Verwandlung findet statt. Und die Raupe verwandelt sich und wird in Wirklichkeit ein neues Wesen, nämlich ein hübscher Schmetterling. Da ist keine Raupe mehr da, sondern ein Schmetterling ist geschlüpft. Ich glaube, Gott hat den Schmetterling nur erschaffen, um uns 2 Dinge zu lehren. Und zwar das erste ist, um uns Metamorphose zu veranschaulichen. Ja, es gibt sie wirklich, die Verwandlung. Und zu zeigen und uns zu veranschaulichen, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Weil es sieht so aus, diese Raupe, sie stirbt und sie stirbt nicht. Also die Raupe ist tot, sie ist nicht mehr da, aber sie hat sich verwandelt und beginnt ein neues Dasein. Genauso wie jeder Mensch, der stirbt in ein neues Dasein hineinkommt, in den Himmel oder in die Hölle. Und wir hatten in dem Lied, in dem ersten Lied, das wir gesungen hatten, gesungen, jedes Wesen gibt auf seine Art dir sein Lob. Und der Schmetterling besonders. Ich glaube, der dritte Grund, warum Gott ihn geschaffen hat, ist, dass wir uns einfach an der Farbenpracht jetzt im Sommer erfreuen. Nun, du kannst sogar eine Raupe bestellen und dir dann anschauen, das geschieht meistens nachts, glaube ich, wie der Schmetterling schlüpft. Ist unglaublich, unglaublich toll zu sehen. Aber dieses Wort Metamorpho gebraucht, wird im Neuen Testament an zwei weiteren Stellen gebraucht. Und zwar in Markus 9, wo davon gesprochen wird, dass Jesus verklärt wurde. Nämlich sein irdischer Körper wurde verwandelt, Metamorpho, verwandelt in die himmlische Majestät, so sagt es Petrus im zweiten Petrusbrief. Da war eine Verwandlung. Und dieses Wort wird noch einmal verwendet im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, wo Paulus ebenfalls wieder von unserer Verwandlung spricht. Der Kontext ist, handelt von Israel, ihre Gedanken, seht ihr wieder, ihre Gedanken wurden verstockt. Und dann sagt Paulus, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann sagt er, 2. Korinther 3, 18, wir aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, selbe Wort, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Verwandlung ist grundlegend, aber Verwandlung ist auch kontinuierlich. Schaut nochmal in Vers 2. Nun, wir haben hier diese beiden Gegenüberstellungen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln. Und beide Zeitformen sind ein Imperativ, das heißt ein Befehl an uns, an dich, an mich. Beide stehen im Passiv, das heißt, es ist etwas, das du selbst nicht tust, aber du sorgst dafür, oder du wirst passiv verwandelt, oder du sorgst dafür, dass es an dir getan wird. Und es steht im Präsens. Das heißt, es ist etwas, was fortwährend geschieht. Heiligung ist nicht über Nacht abgeschlossen, sondern es ist ein lebenslanger, fortwährender Prozess. Unser Denken wurde zwar durch die Errettung grundlegend erneuert, muss aber immer wieder verändert werden, weil es beschmutzt wird. Nun, ungefähr so wie jetzt im Sommer mit einem Pool. Weiß nicht, wer von euch einen Pool hat. Ich kann mich erinnern, als ich den ersten Sommer unseren Pool aufgebaut hatte, ich habe so richtig sauberes, klares, gutes brandenburgisches Wasser hineinlaufen lassen. Keine Ahnung, irgendwie so 4, 5, 6 Kubik. Und nach einigen Wochen war es grün, stinkend und einfach eklig. Man wollte noch nicht mal mit der Hand hineinlangen. So eklig war es. Was ist geschehen? Es war doch mal gutes, sauberes Wasser. Nun, das Problem war, ich hatte einen miserablen Filter. Die billigste Filterpumpe, die es nur gab. Und ich dachte, die hilft irgendwie, aber es war schlecht. Ja, jeder weiß, man braucht eine ordentliche Sandfilteranlage. Weil das Wasser verdreckt über die Zeit. Und das Wasser, das muss regelmäßig durch diese gute Sandfilteranlage hindurch. Nicht nur einmal die Woche, sondern täglich. Und je nachdem, wie viel Wasser das ist, kann es sogar sein, dass es 4 Stunden täglich, 6 Stunden täglich, sogar 8 Stunden täglich laufen muss. Und genauso muss dein Denken täglich vom Wort Gottes gefiltert werden. Weil es sammelt sich jede Menge Dreck dort an. Und unser Denken muss erneuert werden, weil wir alles aufnehmen, was um uns herum geschieht. Durch die Welt, durch all das, was auf uns einstößt. Und merke dir, wenn du den Willen Gottes tun willst, wenn du ein lebendiges Opfer sein willst, wie wir hier lesen, wenn du einen wohlgefälligen Gottesdienst ausüben willst, dann muss die Veränderung mit dem Denken beginnen. Wie sieht das aus? Ich möchte dir ein Beispiel geben, und zwar aus dem Alten Testament. Nun, das Konzept, dass Veränderung, das beim Denken geschieht, ist nicht neu im Neuen Testament. Auch Heiligung ist nicht neu im Neuen Testament. Es gibt es im Alten Testament. Und ich möchte dir am Beispiel von Hiob das veranschaulichen. Schlag bitte Hiob 31 auf und du kannst dir ja die Stelle notieren, wie man mit Sünde in Gedanken umgeht. Hiob Kapitel 31, Vers 1. Das ist ein sehr bekannter Vers von Hiob. Aber wir wollen ihn anschauen unter dem Aspekt von verändertem Denken. Hiob 31, Vers 1, da sagt Hiob: Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Nun, im Alten Testament hatte die Heiligung auch Feinde. Das war genauso die Weltmaßstäbe dieser Welt. Und Hiob erkennt die Herausforderung der gefallenen Natur. Er ist selbst gefallener Natur. Und Hiob, er nennt hier ein konkretes Beispiel. Er gebraucht das Beispiel über sexuelle Begierde. Nun, schaut euch an, wie ist sein Denken? Vers 2, 4 und 5. Und wir sehen, dass selbst im Alten Testament hat die Heiligung mit erneuertem Denken begonnen. Vers 2. Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe, wenn ich das tun würde, was er in Vers 1 beschrieben hat. Vers 4. Sieht er denn nicht meine Wege und zählt all meine Schritte, sodass er wissen kann, ob ich mit Lügen umgegangen oder auf Betrug ausgerichtet bin? Nun, der Kontext auch hier in Vers 4 ist immer noch die Arena der Gedankenwelt bei Hiob. Und Hiob sagt in anderen Worten: Wenn ich begehrliche Gedanken im Herzen habe, auch wenn ich sie nicht in der Tat ausübe, dann gleicht das einer Lüge. Vers 4. Wenn ich Gedanken habe und ich gestatte ihnen einfach und ich ignoriere sie und ich decke sie zu, und ich gehe mit diesen Gedanken nicht um, wie ich mit Sünde umgehe, dann ist es eine Lüge. Und genau das war das Problem der Pharisäer. Die Pharisäer dachten, sündige Gedanken im Kopf, das ist vollkommen in Ordnung, solange es nicht zur Tat kommt. Und genau das ist der Trugschluss. Vor Gott sind sündige Gedanken genauso schlimm wie die sündige Tat, auch wenn durchaus ein Unterschied dazwischen liegt. Und Jesus warnt deswegen vor den Pharisäern. Er sagt in Lukas 12, 2, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird. Mose sagt in 2. Mose 32, deine Sünde wird dich finden. Deine geheime Sünde, sie wird eines Tages dich finden. Römer 2, 16, da macht Paulus deutlich, dass am Tag des Gerichts Gott das Verborgene, das, was in deinem Herzen ist, was du nicht mal denkst, dass jemand anders es weiß. Du weißt schon, dass Gott es weiß. Aber er wird es richten. Er wird es nicht nur richten, sondern er wird es offenbar machen. 1. Korinther 4, 5. Der Herr wird das im Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen. Nun, du wirst vor Gott nicht nur für deine Tat Rechenschaft geben, sondern auch für deine Gedanken. Und ich weiß nicht, ob du noch ruhig auf dem Stuhl sitzen kannst oder ob es dich vielleicht ein bisschen ins Zittern bringt, wenn du dir bewusst wärst, dass Gott deine geheimsten Gedanken und Motive nicht nur kennt, das weißt du, sondern dass er sie offenbar machen wird. Und das sollte dich erschüttern. Was auch immer im Geheimen gedacht und getan wird, eines Tages wird es öffentlich gemacht. Jedes sündige Wort, jede sündige Tat schlüpft aus dem Brutkasten deiner Gedankenwelt. Deswegen sagt Sprüche 4, 23, mehr als alles, was du sonst beschützen kannst oder behüten kannst, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus, entspringt die Quelle des Lebens. John MacArthur, er schreibt in dem Buch Das verlorene Gewissen, sehr zu empfehlen, das Buch. Er sagt dort, keine Sünde schadet unserem Gewissen mehr als die Sünde, die sich in unserer Gedankenwelt eingenistet hat. Gedankensünden greifen das Gewissen an wie sonst keine andere, da das Gewissen ihr einziger Gegner ist. Wer unreine Gedanken hat, kann kein reines Gewissen haben, denn die Schuld haftet an den bösen Gedanken. Nun, sündige Gedanken, Tagträume oder Fantasien darfst du nicht wie einen Leckerbissen auf der Zunge genießen, sondern du musst sie ausspucken, wie du Gift ausspuckst oder saure Milch ausspuckst. Sündige Gedanken musst du gefangen nehmen. Du musst ihnen an den Kragen gehen. Du kannst ihnen nicht gestatten, sich weiter auszubreiten. Martin Luther, er trifft es sehr, den Nagel auf den Kopf. Er sagt, du kannst nicht verhindern, dass die bösen Gedanken wie Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie sich ein Nest bauen. Auch sehr zutreffend formuliert. Und Hiob ist sich bewusst, Gott ist nicht nur Zuschauer meiner Gedanken, sondern er ist Richter und Offenbarer meiner Gedanken. Schaut nochmal in Hiob 31 weiter in Vers 7 und 9. Da sagt Hiob, ist mein Schritt vom Weg abgewichen oder mein Herz den Augen nachgewandelt und klebt an meinen Händen ein Makel? Hat sich mein Herz zu einer Frau hinreißen lassen, das wäre eine Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen. Ja, ein Feuer wär's, das bis zum Abgrund fräße. Im Alten Testament hat Heiligung und die Veränderung der Gesinnung genauso wie im Neuen Testament dazu geführt, den Willen Gottes zu tun. Und Hiob, wir sehen hier am Beispiel von Hiob, Hiob denkt über Sünde genauso wie Gott über Sünde denkt. Hiob redet Sünde nicht herab. Und das ist der Motor seiner Heiligung. Nun, lasst uns weitergehen und wir wollen uns ansehen, dass Heiligung ein Ziel hat, nämlich Gottes Willen zu tun. Schaut nochmal in Römer Kapitel 12, in den Vers 2, den zweiten Teil hinein. Da sagt Paulus, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nun, das Ergebnis von einem veränderten Denken ist die Feststellung, was ist Gottes Wille? Nun, vielleicht denkst du bei dir selbst, warte mal, ich dachte immer, das Ziel der Heiligung ist nicht nur, den Willen Gottes zu kennen, sondern das Ziel der Heiligung ist, Gottes Willen zu tun. Richtig. Römer 8, 29 hatten wir schon angesehen, denn die er zuvor ersehen hat, hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, den Willen kennen und den Willen tun ist ein und dasselbe. Vielleicht kommen dir so Gedanken in deinem Denken, und lass mich raten, woher die kommen, Gedanken, die sagen, warte mal, bei mir ist den Willen Gottes kennen und den Willen Gottes tun nicht zwingend dasselbe. Wenn das zutrifft, dann hast du ein Problem. Denn wenn du gerettet bist, dann willst du den Willen Gottes tun. Wenn dem nicht so ist, dann sagt Paulus in Römer 8, dann bist du noch im Fleisch, dann bist du noch tot, dann hast du den Geist Gottes nicht. Denn der Geist Gottes bewirkt genau das. Jakobus 4, 17 sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. In anderen Worten, wenn du weißt, was der Wille Gottes ist und du tust es nicht, dann ist es Sünde. Die zwei gehören zusammen, zu wissen und zu tun. Geh nochmal in Römer Kapitel 12 in den Vers 1. Den haben wir bisher noch ein bisschen ignoriert. Aber in Vers 1, da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nun, Frage. Schau nochmal in den Text. Was soll dich anspornen, dich selbst als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben? Was sagt der Text? Was soll dich anspornen? Frage. Ist es die Ermahnung des Paulus? Ist es Paulus, der sagt, hey, jetzt sei ein lebendiges Opfer? Nein, sondern es ist die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, wenn du Römer 1 bis 11 verstanden hast, wenn du dir bewusst geworden bist, aus welcher Misere Gott dich gerettet hat, wenn du dir bewusst wärst, wie sehr der Zorn Gottes über den Kindern des Ungehorsams ist, die alle nach diesem Weltlauf leben, wenn du dir bewusst wärst, was es bedeutet, gerechtfertigt zu sein, Frieden mit Gott zu haben, keine Schuld, die dich mehr anklagt, versöhnt zu sein, dann willst du ein lebendiges Opfer sein. Dann willst du Gott ehren, weil er dich errettet hat. Paulus, er gebraucht dieses Wort prüfen, dokimazo, noch zweimal im Römerbrief. Und an beiden Stellen wird deutlich, dass dieses Prüfen des Willens Gottes nicht nur ein Feststellen ist, was soll ich denn jetzt tun, sondern es ist ein Verstehen und ein Zustimmen von dem, was Gott will, und ein Tun dessen, was Gott von dir will. Paulus sagt hier, du findest den Willen Gottes nicht durch ein Bibelhoroskop. Kennt ihr das? So Augen zu, Bibel aufschlagen und einen Vers raussuchen. Und das nennt man Bibelhoroskop. Paulus sagt auch nicht, du findest den Willen Gottes auf irgendeine mystische Ostereisuche, wo du herumläufst und versuchst irgendwo auf eine geheimnisvolle Stimme zu hören, die dir sagt, kalt, kalt, wärmer, warm, heiß. Nein, sondern der souveräne Wille Gottes, der ist verborgen, den brauchst du gar nicht suchen. Aber sein vorschreibender Wille, der ist geoffenbart und der ist verpflichtend. Was Paulus meint, konstant ist, wie setze ich Gottes Wort, Gottes Willen, konkret in meinen alltäglichen Situationen um. Und Paulus, er verwendet hier in Römer Kapitel 12 drei Adjektive. Er sagt, das, was gut ist, was wohlgefällig ist und vollkommen. Nun, man könnte sagen, das, was Paulus hier sagt, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille, ist eine Zusammenfassung von Römer 12, 13, 14 und 15. Das heißt, von all dem, was kommt. Weil all das, was Paulus in Römer 12, 13, 14, 15 16 sind nur noch Segensgrüße, beschreibt, das ist der Wille Gottes. Nun, was hilft dir, diesen Willen zu erkennen und zu tun? Ein verändertes Denken. Der Feind zielt auf dein Denken. Und wenn er es schafft, dich von der Wahrheit ein wenig abzubringen, von dem, was du über Gott denkst, über dich, über deine Geschwister, die Situationen, deine Wünsche zu verändern, nun, dann hat er sein Ziel erreicht. Wenn er dein Denken, deine Beurteilung täuschen kann, dann ist die Schlacht im Inneren geschlagen und äußerlich ist es nur noch ein Ausführen dessen, was schon geschehen ist. So wie Operation Mincemeat, Operation Hackfleisch. Ein gut platzierter Köder, oder man müsste hier fast sagen eine Leiche, mit falschen Informationen, sollte von der Wahrheit ablenken. Alles war so echt, bis auf den Ort, wo der Angriff stattfinden würde. Sonst haben fast alle Informationen gestimmt. Sie sollten alles glaubwürdig machen. Aber das Verrückte ist, wenn die Sinne verblendet sind, dann erkennt man nicht einmal mehr die Wahrheit. Weil selbst die Wahrheit wird nicht als Wahrheit anerkannt. Nun, dieses Täuschungsmanöver hat dazu geführt, dass die deutsche Wehrmacht, der Geheimdienst und schlussendlich Hitler nichts mehr geglaubt haben. Es ist kurz vor D-Day, da ist ein Segelschiff an die Normandie gekommen und hatte alle Pläne mit der Landung der Normandie. Alle Informationen, alle Orte, wo die Landung, die Termine, alles war da. Und es geriet in die Hände des Geheimdienstes, des deutschen Geheimdienstes. Das war die Wahrheit. Aber Hitler war so überzeugt, dass der Angriff von Calais aus kommen würde, dass er es als Täuschungsmanöver ansah. Und es war die Wahrheit. Das heißt, wenn jemand verblendete Sinne hat, erkennt er nicht mal mehr die Wahrheit, sondern sagt, oh, das ist eine Täuschung. Und er ist darauf reingefallen. Und diese Herangehensweise sehen wir von den ersten Seiten der Bibel, von 1. Mose 3. Vielleicht erinnert ihr euch an Eva, den Sündenfall im Garten Eden. Was beabsichtigte Satan? Nun, was wollte er erreichen? Er wollte erreichen, dass Eva sündigt, richtig? Aber wie geht er vor? Er zwingt sie nicht. Er sagt nicht, hier, mach Mund auf und dann stopf den Apfel hinein. Wo setzt er an? Worauf will er Einfluss nehmen? Auf das Denken, auf das Urteilsvermögen. Und Eva glaubte, dass sie mit ihrem Verstand entscheiden kann und mit ihren Erfahrungen feststellen kann, was gut für sie ist. Und es war, so sagt Mose, eine Lust für ihre Augen. Sie hat ein gutes Bauchgefühl dabei. Wenn die Frucht, wenn sie die angesehen hat, ach ja, sieht gut aus. Satan zielt auf das Denken, auf das Urteilsvermögen, auf die Emotionen, weil all das liegt im Herzen nah beieinander. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, seht ihr hier dasselbe Wort wieder, eure Gesinnung, euer Denken, euer Verstand verdorben werden, abgewandt werden von der Einfachheit und Reinheit der Hingabe an Christus. Und deswegen brauchen wir Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf dein Herz. Oh nein, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Man könnte sagen, Sprüche 3, Vers 5 ist Römer 12, Vers 2 aus dem Alten Testament. Genau das sagt er aus. Du musst mit deinem ganzen Herzen dich auf den Herrn verlassen und eben nicht andersherum. Gegen eine groß angelegte Täuschung der Gedankenwelt hilft nur Gottes Wort. Nun, wie sieht es mit deiner Gedankenwelt aus? Denkst du richtig? Vielleicht stellst du dir die Frage, okay, wo soll ich jetzt anfangen? Das ist eine gute Frage. Denkst du richtig über den Urlaub, der bevorsteht, wie Erholung auszusehen hat? Denkst du richtig über Arbeit? Nun, im Seminar im Herbst beginnen wir ein Gemeindeseminar nur zu diesem Thema, dass wir richtig denken über Arbeit. Denkst du richtig über deine Rolle als Mann und Frau? Denkst du richtig über Musik und Anbetung, über Psychologie und Seelsorge? Denkst du richtig über Erziehung, über Wissenschaft, über Kunst? John MacArthur, er hat ein Buch geschrieben, Verändertes Denken. Und er geht viele dieser Bereiche durch und zeigt auf, wie soll unser Denken verändert werden, um biblisch zu denken. Ich habe vergessen, den PDF-Link ins Wochenblatt zu setzen, aber ihr findet das Buch bei CLV, einfach Verändertes Denken als PDF. Denkst du richtig über Geld, über Gebet, über deinen Dienst? Denkst du richtig über ätherische Öle? Nun, vielleicht denkst du, was um alles in der Welt ist das? Das ist ein neuer Hype, der in manch einer Gemeinde gerade aufgekommen ist. Habe ich vor 2 Tagen erst gehört. Hat mich jemand angefragt. Nun, man sollte nicht sagen neuer Hype, sondern es ist ein neues Evangelium, das Sünde und Zorn kurieren will mit ätherischen Ölen ohne das Evangelium. Nun, du hast eine Sichtweise in allem, auch wenn du keine Sichtweise hast. Du denkst in gewisser Weise über gewisse Dinge nach. Nun, bei dir mag es nicht unbedingt die Operation Hackfleisch sein, aber Satan legt Köder, weil er dein Denken täuschen will. Vielleicht sind es sündhafte Begierden, besonders jetzt in den Sommermonaten bei der Mode oder bei was auch immer, bei dem Urlaub, der bevorsteht. Aber vielleicht sind es andere Dinge. Alles kommt aus unserem Denken heraus. Vielleicht hast du eine hohe Sicht von dir selbst und du denkst, alle müssten sich um dich drehen und du denkst, alle müssten dir dienen, sich um dich kümmern, nun, dann lies nochmal Römer 12, Vers 3. Das war der Vers, den wir mitgelesen hatten, wo Paulus sagt, ich sage jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Nun, vielleicht ist es etwas anderes. Vielleicht ist die Freude im Dienst verloren gegangen. Nun, jetzt kannst du überall ansetzen, um das zu therapieren. Aber weißt du, wo du den Schraubenzieher ansetzen musst? An deinem Denken. Und du musst dir die Frage stellen, wem diene ich? Du musst dir Fragen stellen wie, erwarte ich Anerkennung bei meinem Dienst von den Geschwistern? Du musst dir Fragen stellen wie, was geschieht, wenn ich diese Anerkennung nicht bekomme? Habe ich meine Erwartung auf das falsche Pferd gesetzt und es hat verloren und jetzt bin ich enttäuscht? Vielleicht hältst du in deinen Gedanken fest an Verletzungen. Du bist nicht bereit zu vergeben. Und diese bittere Wurzel, sie vereinnahmt dein ganzes Denken. Vielleicht murrst du über Geschwister, bist unzufrieden. Oder vielleicht hegst du einfach böse Gedanken, Unterstellungen. Meinst immer, der andere, dein Bruder und deine Schwester, will dir etwas Böses. Du misstraust. Nun, da musst du den Schraubenzieher an die Gedanken ansetzen. Philipper 4,8, da sagt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, etwas Lobenswertes, darauf, und jetzt kommt dasselbe Wort wieder, darauf seid bedacht. Das heißt, in anderen Worten, deine Gedanken sollen darum kreisen, was gut ist, was ehrbar ist, was wahr ist. Vielleicht verurteilst du in deinem Denken deine Schwester, weil sie Dinge nicht genauso macht, wie du es machen würdest. Vielleicht ärgerst du dich über Umstände. Nun, auch hier, wo musst du den Schraubenzieher ansetzen? Die Umstände ändern. Nein, vielleicht lassen die sich ändern. Aber setz den Schraubenzieher an dein Denken an, ohne die Umstände zu verändern. Was kannst du tun, um den Kampf in der Arena der Gedankenwelt zu gewinnen? Nun, ich möchte dir zum Schluss 5 Schritte mitgeben. Kannst sie gerne mitschreiben. 5 Dinge, damit du den Kampf in der Arena der Gedankenwelt gewinnst. Das erste ist, pflege ein sensibles Gewissen. Wenn du merkst, dass sündige Gedanken über deinem Kopf kreisen, dann geh nicht zimperlich mit diesen Gedanken um, sondern pack sie an, wie man Sünde anpackt. Und bekenne sie, tue Buße, bekenne es dem Herrn und sage, Herr, ich habe gesündigt. Das zweite ist, nimm böse Gedanken gefangen. Nun, weiger dich, bösen Gedanken noch mehr zu gestatten, Raum zu geben. Gestatte ihnen nicht, ein Nest zu bauen. Drittens, mach reichlich Gebrauch von Gottes Filteranlage. Nun, es ist Gottes Wort, das dein Denken reinigt. Und mach es dir zur Gewohnheit, besonders jetzt im Sommer, da haben wir in der Regel alle viel mehr Zeit, um genau das zu tun, die Priorität auf Gottes Wort zu legen. Allein das Wort Gottes hat die Kraft, dein Innerstes zu dringen, da hineinzugehen und deine Gedanken und deine Gesinnungen quasi umzukrempeln und dir zu zeigen, was du denkst. Im Psalm 119, Vers 11, da sagt der Psalmist, ich bewahre dein Wort, nun achtet, was er sagt, wo? In meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Nun, das Herz ist der Ort, wo alle Empfindungen zusammenlaufen. Das Denken, das Verstehen, das Fühlen, das Wünschen, dein Gedächtnis, deine Fantasie. Dort sollst du Gottes Wort bewahren. Viertens, prüf dein Denken regelmäßig. Und das Problem ist, wenn du getäuscht wirst, dann weißt du nicht, dass du getäuscht wirst. Der Geheimdienst wusste nicht, dass es eine Täuschung war. Sonst wäre er nicht auf die Täuschung draufgegangen. Und so brauchen wir das Wort. Wir brauchen, vielleicht brauchst du Geschwister, die du einlädst, dir aufzuzeigen, wo du in deinem Denken vielleicht einer Täuschung auf den Leim gehst. In Psalm 139, da sagt David: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz. Prüfe du mich. Warum? Weil du weißt, was in meinem Herzen vor sich geht. Und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Das hatten wir in Lied 2 gesungen. Wir hatten dort gesungen: Du kennst die Tat, die kein Mensch wissen darf. Darum wächst du mein Gewissen auf. Das war ein Lied über Psalm 139. Und fünftens, meide Feindkontakt. Nun, das bedeutet, wenn du weißt, wo dein Feind der Heiligung lauert, dann geh einfach da nicht hin. Meide diesen Ort. Meide die Anreize, die dich schwächen. Liebäugel nicht mit Sünde. Der Kampf nach außen wird von innen gewonnen, in der Arena der Gedankenwelt. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für diese Verse aus Römer 12, für die Erinnerung, dass wir gerettet sind. Die, die an dich glauben, die, die erneuert sind durch den Heiligen Geist, die wiedergeboren sind. Und Herr, wir lebten alle einst unser Leben in dem Denken dieser Welt, aber wir preisen dich, dass du uns herausgerettet hast. Wir leben noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und so haben wir es so notwendig, Herr, dass unser Denken erneuert wird durch dein Wort, dass wir verändert werden, dass die Schlachten, die wir schlagen, dass wir uns bewusst werden, dass wir sie in unserer Gedankenwelt schlagen. Herr, bewahre du uns, dass wir uns nicht selbst belügen. Bewahre du uns, dass wir nicht Täuschungen des Feindes auf den Leim gehen, den Ködern glauben, die er vor uns legt. Herr, sondern